Danke, Gott, dass du da bist, dass du lebendig bist und dass du uns was zu sagen hast. Ich möchte dich bitten, dass das jetzt passiert. Amen. Es sind noch 110 Tage, dann ist es endlich soweit. Weihnachten war es nicht, nein. Habt ihr eine andere Idee? Nee, Hochzeit ist schneller. In 110 Tagen startet das nächste Nordpoint Festival, unser großes Jugendfestival hier in Schleswig-Holstein auf Schloss Ascheberg. Ich habe eine Frage, wer war denn schon mal beim Nordpoint dabei? Oh, okay. Sind schon einige. Und vielleicht wart ihr noch nicht dabei, aber wer hat vielleicht seine Kinder schon mal zum Nordpoint geschickt? Auch einige. Also ist uns allen ein Begriff. Für alle, die letztes Jahr dabei waren, für die ist wahrscheinlich ein Name, wenn ihr einen Namen gehört habt oder wenn ihr Kinder habt, die beim Nordpoint waren und ein Name dabei war, genau, dann ist das Lorenzo Di Martino. Das ist ein christlicher Rapper mit einer ziemlich bewegten Lebensgeschichte. Auch fragt gerne mal eure Teens, wenn die dabei waren beim Nordpoint, was der so erlebt hat. Und wenn es so ein Lied gab, das beim letzten Nordpoint präsent war, dann war es ein Lied von Lorenzo Di Martino. Ich kann leider nicht so ganz begabt rappen, deshalb sage ich es nur. Diese Zeile ist, ich möchte euch ein Zitat mitgeben zu Beginn dieser Predigt. Was ist unser Fokus? Nichts von diesem Globus. Und dann geht es weiter. Fokussierter Modus und am Ende gibt es den Bonus. Darauf komme ich später nochmal zurück. Jetzt steigen wir aber mit dem Predigttext ein. Zur Erinnerung, wir befinden uns immer noch in der Apostelgeschichte. Letzte Woche hat unser Pastor Willi Quiring hier an dieser Stelle über Paulus und Silas im Gefängnis gesprochen, die auf wunderbare Weise dort errettet wurden, was den Gefängniswärter so sehr beeindruckt hat, dass er Christ geworden ist. Zwischen diesem Text und dem Text, um den es heute geht, liegen ein paar Kapitel dazwischen, die ich nur kurz zusammenfassen möchte, oder ein paar Stationen liegen dazwischen. Paulus reist weiter innerhalb Griechenlands in die Stadt Thessalonich. Dort wird er nicht gut empfangen. Nach nur 3 Wochen wird er aus der Stadt geworfen. Die nächste Station ist Beröa. Dort läuft es am Anfang sehr gut für Paulus. Menschen sind offen, Menschen wollen hören, was er zu sagen hat. Und quer durch alle Kulturen, durch alle gesellschaftlichen Schichten interessieren sich Menschen für den Glauben und werden Christen. Also zunächst läuft alles sehr gut. Das ruft allerdings die Leute, die Paulus vorher aus der Stadt Thessalonich rausgeworfen hatten, auf den Plan. Die reisen ihm hinterher und wollen ihn auch aus der neuen Stadt, aus Beröa, vertreiben. So kommt es dann schließlich zur Trennung. Paulus zieht weiter und seine Kollegen Timotheus und Silas bleiben dort in der Stadt. Das ist so als Hintergrundinfo wichtig. Paulus reist weiter nach Athen und von Athen aus schließlich nach Korinth. Dazwischen liegen nochmal ungefähr 80 Kilometer. Und um das, was in Korinth passiert, soll es heute gehen. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 11 nach der neuen Genfer Übersetzung. Das ist ein relativ langer Text, ihr könnt ihn dort gerne mitlesen. Bald darauf verließ Paulus Athen und ging nach Korinth. Dort lernte er Aquila kennen, einen Juden, der aus der Provinz Pontus stammte. Aquila und seine Frau Priscilla waren erst kurz zuvor aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius ein Edikt erlassen hatte, wonach alle Juden Rom verlassen mussten. Die beiden luden Paulus zu sich ein, und weil er dasselbe Handwerk ausübte wie sie waren Zeltmacher, blieb er bei ihnen und arbeitete in ihrem Geschäft mit. Jeden Sabbat sprach Paulus in der Synagoge und versuchte, sowohl Juden als auch Griechen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Doch alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Da schüttelte er den Staub von seinen Kleidern und erklärte: Ihr habt es euch selbst zuzuschreiben, wenn das Gericht Gottes über euch hereinbricht. Mich trifft keine Schuld. Von jetzt ab wende ich mich an die Nichtjuden. Er verließ die Synagoge und verkündete das Evangelium von da an bei Titius Justus, einem Nichtjuden, der an den Gott Israels glaubte und dessen Haus unmittelbar neben der Synagoge stand. In der Folge kam kein Geringerer als Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an den Herrn. Er und alle, die in seinem Haus lebten. Auch viele Korinther, Viele andere Korinther, die Gottes Botschaft hörten, glaubten und ließen sich taufen. In einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. So kam es, dass Paulus 1,5 Jahre in Korinth blieb und in dieser ganzen Zeit unterrichtete er die Menschen in der Botschaft Gottes. Meine Predigt heute besteht mal nur aus 2 Punkten und diese beiden Punkte lauten Umgang mit Misserfolg und Hoffnung für eine Stadt, was ja auch unser Predigtthema heute ist oder das Thema für diesen Gottesdienst. Der erste Punkt, Umgang mit Misserfolgen. Paulus trifft in Korinth ein und lernt dort dieses Ehepaar aus Rom kennen, Aquila und seine Frau Priscilla. Die beiden sind selbst noch neu in Korinth. Sie hatten, haben wir gehört, ihre Heimat verlassen müssen, weil sie Juden waren, auf Anordnung des Kaisers, des Römischen, quasi als politische Gegner, politisch Verfolgte. Diese beiden lernt Paulus also kennen, als er nach Korinth kommt. Sie alle verbindet der gemeinsame Beruf erstmal. Sie sind Zeltmacher von Beruf. Aber etwas anderes gibt es noch, was die drei verbindet, das ist der Glaube. Der Glaube an Jesus Christus. Das wird hier gar nicht so explizit gesagt, das wissen wir aber aus anderen Schriften des Neuen Testaments. Also tun sich die drei zusammen, Paulus zieht bei ihnen ein, sie gründen also quasi sowas wie eine WG, würde man heute vielleicht sagen. Und als nächstes kommt das, was wir, denke ich, alle ziemlich gut kennen, nämlich Alltag. Die nächsten Wochen von Paulus sind geprägt von einem ganz normalen, gewöhnlichen Alltag. Unter der Woche geht er seinem Handwerk nach, seinem Beruf, er näht Zelte und am Wochenende besucht er Gottesdienste in der Synagoge. Und dort bringt er sich, wir würden heute sagen, ehrenamtlich ein, er predigt. Wir haben gehört, er versucht, die Menschen dort von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen. Was das mit dem Evangelium ist, darauf gehe ich gleich nochmal kurz ein. Aber erstmal, wenn wir diese Formulierung hören, er versucht, die Menschen von der Wahrheit des Evangeliums zu überzeugen, dann ahnen wir schon, die Sache hat einen Haken. Paulus versucht den Leuten, diese gute Nachricht zu erzählen, die gute Nachricht davon, dass Gott die Menschen liebt. Aber das funktioniert nicht so richtig. Die Leute sind nicht offen dafür. Wir als Gemeinde, als FEG Kiel, haben vor einiger Zeit mal gesagt, wenn es einen Wert gibt, der uns als Gemeinde richtig wichtig ist, dann ist es, dass wir Botschafter sein wollen. Wir wollen anderen Menschen von Gottes Liebe erzählen, von Jesus Christus, der den Tod am Kreuz auf sich genommen hat, um die Gemeinschaft zwischen Gott und den Menschen wiederherzustellen, der uns Menschen nahe sein will. Das ist mit diesem Wort Evangelium gemeint, was hier im Text auftaucht. Wir wollen Botschafter sein und das wollen wir sein, voller Begeisterung, voller Liebe für unsere Mitmenschen, ganz authentisch, so wie wir sind und ganz natürlich in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, in unseren Familien, in unseren Sportvereinen, auf der Arbeit. Aber was machen wir denn, wenn unser Botschafter sein bei den Menschen um uns herum nicht so gut ankommt? Wenn wir vielleicht einige wirklich richtig gute Gespräche mit unseren Arbeitskolleginnen führen über das Thema Glauben und sie weiterhin kritisch sind. Oder vielleicht noch ein bisschen persönlicher, wenn unsere Kinder, die von klein auf den Glauben mitbekommen haben, damit aber dann nichts anfangen können, wenn sie größer werden, sich davon distanzieren. Was machen wir dann? Paulus hat natürlich den Vorteil, er ist noch neu in Korinth und kennt die Menschen nicht so gut. Das macht wahrscheinlich manches auch einfacher. Das nimmt auch die Gefahr, die wir, glaube ich, manchmal in unserem Umfeld auch haben, dass er nicht so Gefahr läuft, Menschen unter Druck zu setzen. Du musst jetzt aber glauben. Das macht Paulus nicht. Darum geht es auch nicht. Aber wie reagiert Paulus denn auf die Ablehnung der Menschen? Einige Zeit später treffen Paulus Kollegen, Timotheus und Silas, ein, die er eben vorher, von denen er sich hatte trennen müssen. Und die bringen wahrscheinlich eine Geldspende mit. Das lässt sich zumindest aus anderen Schriften im Neuen Testament so rekonstruieren. Und diese Gelegenheit nutzt Paulus, um seine Arbeit, das Zeltemachen, der er vorher noch nachgegangen ist, an den Nagel zu hängen und sich jetzt ganz auf sein Ehrenamt zu konzentrieren, aufs Predigen. Paulus lässt sich nicht entmutigen, er gibt nicht auf. Im Gegenteil, man hat fast den Eindruck, er hat so eine Haltung von jetzt erst recht. Mit allem Nachdruck bezeugte er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Obwohl Paulus in seinem Botschaftersein zunächst offensichtlich keinen Erfolg hat, bleibt er dran. Er lässt sich nicht verunsichern, er lässt sich nicht entmutigen. Wie schafft er das? Und an dieser Stelle ist mir Lorenzo Di Martino eingefallen. An dieser Stelle komme ich zurück zum Anfang. Ich glaube, Paulus Geheimnis ist, dass er für sich diese Frage beantworten kann. Was ist unser Fokus? Paulus hat so ein klares Ziel vor Augen und das behält er auch im Alltag. Paulus weiß, wofür er sich einsetzt. Und er weiß, dass es das auch wert ist, auch bei Widerständen und bei Misserfolgen dran zu bleiben. Connect, das ist unsere Jugendgruppe, die sich hier freitagsabends in der FEG trifft. Letztes Jahr im Sommer waren wir da teilweise so um die 20 Leute. Als wir dieses Jahr nach den Weihnachtsferien im neuen Jahr wieder gestartet sind, waren es bei den ersten beiden Malen ungefähr 10 Personen. Wie gehen wir damit um, wenn wir uns investieren, wenn wir Zeit und Kraft in ein Projekt oder in ein Thema stecken und dann läuft es gerade nicht so, wie wir uns das gedacht haben? Geben wir dann auf? Lassen wir uns entmutigen? Zweifeln wir an unserer Aufgabe? Dann, ob es sich lohnt, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist? Zweifeln wir an uns selbst? Liegt es vielleicht an uns? An mir als Teamleitung? Ich bin davon überzeugt, dass es gut und richtig ist, die Dinge, die wir tun und auch uns selbst in dem, wie wir sie tun, zu hinterfragen. Aber ich denke, worin Paulus uns hier ein Vorbild sein kann, ist, diesen Fokus zu behalten, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Paulus hat diese Frage geklärt, wofür will ich mich wirklich einsetzen in meinem Leben? Wir haben uns dann vor 2 Wochen als Connect-Team getroffen mit allen Ehrenamtlichen und haben uns überlegt, woran wir arbeiten können. Vielleicht mehr in die Beziehung investieren, vielleicht das Thema noch irgendwie lebensnaher machen. Aber was uns allen in diesem Team sofort klar war, ist, diese Arbeit, die Zeit und die Kraft, die wir investieren, manchmal auch der Frust, den wir erleben, das alles lohnt sich. Denn es geht darum, dass beim Connect freitagsabends in der Gemeinde ein Ort geschaffen wird, an dem Teens sich wohlfühlen, an dem sie Freunde finden und an dem es aber eben auch darum geht, dass Teens Schritte gehen, im Glauben Schritte mit Jesus. Und deshalb lohnt sich diese Arbeit. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, Hoffnung für eine Stadt. Paulus verfolgt hier ja nicht einfach seine persönlichen Lebensziele, sondern auch ihm geht es um dieses Thema, ums Botschaftersein. Sein Ziel ist es, ein Botschafter für Jesus Christus zu sein. Ich sage es noch einmal, er bezeugte den Juden mit allem Nachdruck, dass Jesus der Messias ist. Jesus ist der Retter, der Menschen aus ihrer Trennung von Gott befreit, aus der Gottesferne in die Gottesnähe bringt. Doch die jüdische Bevölkerung in der Synagoge, die will davon weiter absolut nichts hören. Im Gegenteil, alles, was er dafür erntete, waren Anfeindungen und Beschimpfungen. Und so kommt es, dass Paulus schließlich seine Herangehensweise ändert. Einige Wochen, vielleicht auch einige Monate, das weiß man nicht genau, gibt er alles, um die Besucher der Synagoge zu überzeugen. Aber als sie das konsequent ablehnen, dann nimmt er das auch ernst. Er respektiert ihre Haltung, ihre Entscheidung, auch wenn er sich es anders gewünscht hatte. Paulus gibt an dieser Stelle nicht das Botschaftersein auf, aber er wendet sich Menschen zu, die offener sind. Mit so einer symbolischen Handlung, die wir so ähnlich auch aus den Evangelien kennen, zieht er einen Schlussstrich. Und ab diesem Zeitpunkt geht Paulus nicht mehr in die Synagoge, sondern in das Haus des Titius Justus, eines frommen Nichtjuden, und predigt dort. Dieses Haus liegt übrigens direkt neben der Synagoge, also es ist durchaus auch eine gewisse Provokation, die Paulus da macht. Und mit diesem Umzug kommt endlich der Durchbruch. Das ist beinahe ein bisschen ironisch, denn ausgerechnet der Vorsteher der Synagoge, der kommt jetzt mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Jesus Christus. Das erregt Aufmerksamkeit. Und auch viele andere Menschen in Korinth werden neugierig und wenden sich diesem Glauben zu. Und jetzt, wohlgemerkt erst jetzt, als Paulus schon wirklich einige Zeit diese schwierige Situation ausgehalten hat, als er auch im Misserfolg seinen Fokus nicht aus den Augen verloren hat, erst jetzt erlebt er etwas, was auch in der Apostelgeschichte nicht alltäglich ist. Er hat in der Nacht eine Vision, eine Botschaft direkt von Gott. Diese Botschaft, die ist zum einen eine Ermutigung, ein Versprechen für Paulus, so ganz persönlich. Jesus sagt zu Paulus: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Wenn wir an letzten Sonntag zurückdenken, an Paulus und Silas im Gefängnis, die vorher mit Stöcken geschlagen wurden, Paulus kennt durchaus auch anderes. Er kennt Gefahr, er kennt Verfolgung. Das ist auch für ihn keine Selbstverständlichkeit. Aber für diese Zeit in Korinth, für diese besondere Zeit, da bekommt Paulus diese besondere Zusage. In dem Abschnitt, der sich direkt an unseren Predigtext anschließt, den ich jetzt heute Morgen aus Zeitgründen noch gestrichen habe, da wird von einer solchen Situation erzählt, in der Gott genau das wahrmacht und Paulus beschützt, als er angeklagt wird. Könnt ihr gerne zu Hause nachlesen. Das ist aber nur der eine Teil der Vision, die Paulus hat. Der betrifft ihn selbst. Der andere Teil dieser Vision, der betrifft die Stadt, in der Paulus ist, Korinth. Gott hat besondere Pläne mit Paulus, weil er besondere Pläne mit Korinth hat, mit dieser Stadt, in der er sich aufhält. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Dieser Aufenthalt in Korinth, der für Paulus am Anfang so erfolglos und entmutigend scheinen muss, wird am Ende ein ganz großer Erfolg. Paulus bleibt 1,5 Jahre dort und viele Menschen werden Christen. Mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Und ich möchte uns jetzt gerne alle zu einem kleinen gedanklichen Experiment herausfordern. Natürlich ist dieser Text erstmal ein Bericht über die Entstehung der Gemeinde in Korinth. Aber stellen wir uns mal vor, wie wäre das, wenn Gott das heute Morgen zu unserer Stadt sagen würde, zu Kiel. Mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt, in Kiel. Und wenn Gott sagt, mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt, in Kiel, dann geht es dabei ja nicht erstmal um Zahlen, um Gemeindewachstum, um Menschen, die irgendeiner Kirche oder Freikirche angehören, sondern es geht um die Menschen. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden, dass sie in die Nähe zu Gott kommen, dass sie Halt finden und Hoffnung. Anna hat es vorhin erzählt von Wuhan und der Perspektive, die plötzlich in dieser Stadt ist, durch das Coronavirus. Das erscheint uns vielleicht ein bisschen weit weg, aber für andere Menschen ist das sehr real. Oder eine andere Situation: Ich bin hier in der Gemeinde in einem Hauskreis, also so einer Gruppe von Leuten, die sich wöchentlich trifft und so ein Stück weit Glauben und Leben teilt. Da hat letzte Woche ein Freund erzählt von einer Bekannten, die Blutkrebs bekommen hat, die Diagnose. Unheilbar, mit 50 Jahren. Wie ist das, wenn unser Leben so von einem auf den anderen Tag zu zerbrechen scheint? Zu Gottes Volk zu gehören bedeutet, eine Hoffnung zu finden für Krisenzeiten, für mein Leben und sogar darüber hinaus. Zu Gottes Volk zu gehören bedeutet, eine neue Identität zu bekommen, einen Wert, der nicht von dem abhängt, wie erfolgreich ich irgendwo bin, im Beruf oder sonst wo, von dem, was ich leiste. Kurz gesagt, zu Gottes Volk zu gehören, bedeutet, dass mein Leben zum Guten verändert wird. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das ist die Perspektive, die Gott hat, wenn er unsere Stadt anguckt. Unsere Familien, unsere Freunde, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, unsere Arbeitskolleginnen. Was hat das für Folgen? Dafür möchte ich uns zum Abschluss gerne so 4 kleine Denkanstöße mit auf den Weg geben. Das erste ist: Wie gehe ich denn um mit diesen Menschen um mich herum? Und ich denke jetzt gerade mal bewusst an die Leute, bei denen uns es vielleicht nicht total leicht fällt, sie gern zu haben. Wie gehe ich denn mit meiner Arbeitskollegin um, die ihren Job nicht richtig macht, sodass viel an mir hängen bleibt? Was mache ich denn dann? Bin ich genervt? Bin ich unfreundlich? Oder entscheide ich mich, eine andere Perspektive einzunehmen? Und in meiner Arbeitskollegin einen Menschen zu sehen, von dem Gott möchte, dass er zu seinem Volk gehört. Vielleicht habt ihr jetzt gerade oder haben wir jetzt gerade jemanden vor Augen, der uns das in der letzten Woche nicht so leicht gemacht hat. Soll es ja manchmal geben, solche Situationen. Dann möchte ich uns an dieser Stelle entmutigen. Ich möchte uns ermutigen, auch wenn es manchmal entmutigend ist, durchzuhalten. Aber ich glaube, es lohnt sich. Wir können uns das vornehmen, vielleicht mal für eine Woche. Ich glaube, eine Woche ist auch so ein realistischer Zeitraum. Lasst uns mal für die nächste Woche vornehmen, genau diese Person, die wir jetzt vielleicht vor Augen haben, mit diesem Blick zu sehen. Gott möchte, dass dieser Mensch zu seinem Volk gehört, weil Gott diesen Menschen so lieb hat. Das Zweite ist, wenn wir zu Gottes Volk gehören, dann ist das zuallererst ein großes Geschenk an uns. Ich musste bei deinem Eindruck, Christoph, gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich vermute, dass sich viele Vegetarier jetzt von diesem großen Stück Fleisch nicht so angesprochen gefühlt haben. Aber ich glaube, dieses Bild, das dahinter steht, der Glaube ist ein Geschenk. Gott möchte uns beschenken. Darum geht es. Und das ist erstmal das, was wir bekommen, eine Zusage. Aber mit dieser Zusage, damit, dass wir zu Gottes Volk gehören dürfen, geht auch eine Verantwortung einher. Und lass uns das fragen, als zweiter Denkanstoß. Wo, an welcher Stelle soll ich denn Verantwortung übernehmen? Wie kann ich denn selber meinen Teil dazu beitragen, dass diese Liebe Gottes zu den Menschen kommt in Kiel, so wie Paulus das in Korinth getan hat? Hier geht es natürlich um Gespräche über den Glauben, aber ich glaube, hier geht es auch um mehr. Hier geht es auch darum, praktisch tätig zu werden. Ich hatte im Rahmen meiner Ausbildung auch das Fach Kirchengeschichte. Das wäre jetzt nicht so mein Highlight und mein bestes Fach. Aber ein Zitat ist mir dabei wirklich hängen geblieben, eine Situation, und an die musste ich denken. Als das Christentum sich innerhalb des Römischen Reiches ausbreitet, in der Zeit, in der es Christenverfolgung gibt, noch bevor das Christentum zur offiziellen Staatsreligion wird, da sagt ein Kaiser, und den Namen kann ich euch jetzt leider nicht mehr sagen, dafür reichen meine Geschichtskenntnisse dann nicht mehr, aber einer dieser römischen Kaiser, und zwar keiner, der dem Christentum zugewandt ist, der sagt sinngemäß sowas wie: Diese Christen, die kümmern sich ja nicht nur um ihre eigenen Armen, die versorgen noch unsere armen Menschen mit dazu. Diese Christen. Was ist das für ein Statement? Wenn Gott ein großes Volk hier in Kiel hat, dann wird es unsere Stadt auf positive Art und Weise prägen. Deshalb lasst uns überlegen, wo ist mein Beitrag dazu? Wo ist mein Platz, an dem ich mich für Menschen in meinem Umfeld einsetzen kann? Und zwar ganz konkret und praktisch. Das Dritte ist, und das hat auch Willi in den letzten Wochen immer wieder betont, Gelassenheit. Wir können auch ganz gelassen bleiben und ermutigt sein, so wie Paulus. Denn es ist Gott, der eine Vision und einen Plan für unsere Stadt hat. Daran darf ich mich beteiligen und soll es vielleicht auch, aber es hängt nicht alles an mir. Bei all der Verantwortung, die Gott uns auch zutraut, dürfen wir auch ganz gelassen sein. Denn, so hat Willi es immer wieder ausgedrückt, das Evangelium läuft, weil Gott es zum Laufen bringt. Einen letzten Denkanstoß möchte ich noch geben. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und kannst mit diesem ganzen Thema Glauben eigentlich auch gar nicht so recht was anfangen. Dann möchte ich dir heute Morgen eine Einladung aussprechen. Diese Einladung, zu Gott zu gehören, die steht. Auch für dich. Und wenn das ein Gedanke ist, der dich irgendwie beschäftigt, dann lass das nicht so stehen, dann geh dem nach. Such dir jemanden, mit dem du darüber sprechen kannst. Hier vorne werden nach dem Gottesdienst Menschen stehen, die Zeit für solche Gespräche haben. Vielleicht hast du Fragen, vielleicht hast du Zweifel, vielleicht bist du mit irgendwas nicht einverstanden, was du gehört hast. Vielleicht denkst du aber auch nach über dieses Thema, über diese Einladung. Ich möchte dir heute Morgen Mut machen. Geh nicht einfach nach Hause nach dem Gottesdienst. sondern such dir jemanden und sprich deine Gedanken dazu aus. Ich bete noch einmal. Großer Gott, du sehnst dich danach, dass viele Menschen zu dir gehören. Du meinst es gut mit uns, du möchtest uns Hoffnung und Halt geben, du möchtest uns eine neue Identität schenken. Danke, dass du auf uns wartest, dass du dich von uns finden lassen willst, wenn wir dich suchen. Ich bitte dich, dass du uns deinen Blick für diese Stadt und für die Menschen um uns herum gibst. Ich bitte dich, dass wir als Gemeinde und als Einzelne ein Licht sein können, das Kiel auf gute Art und Weise prägt. Und ich bitte dich, dass wir konkret erkennen, wie wir Botschafter in Kiel sein können. Mit den richtigen Worten zur richtigen Zeit und mit den richtigen Taten zur richtigen Zeit. Amen.